Wir sind entstanden 2018, da war noch so der Blockchain-Hype da. Ich denke, dem Kunden ist es am Ende auch egal, ob da Blockchain eingesetzt wird oder AI oder noch sonstiges. Vielleicht gibt es einen oder anderen, der Frauen und Tech nicht so ganz im Kopf verbinden kann.
Hallo bei So geht's Startup. Ich bin Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast treffen wir uns mit Gründerinnen und Gründern und manchmal auch mit Investorinnen und Investoren und sprechen mit ihnen über ihren Weg in die Szene. Heute ist bei mir Diana Rees zu Gast. Sie ist die Gründerin von ZK Systems. Die Firma hat erst kürzlich Millionen eingesammelt und digitalisiert Fertigungsprozesse. Dafür nutzt das Startup unter anderem auch Blockchain und trotzdem wollen Diana und ihre Mitgründerin nicht unbedingt als das Blockchain-Startup gelabelt werden. Der Hype um die Technologie ist so ein bisschen vorbei, sagt mir Diana auch im Podcast. Wir sprechen auch darüber, warum sie eigentlich 8 Sprachen beherrscht und weshalb sie schon immer Unternehmerin werden wollte und wie sie auf Carsten Maschmeyer als Investor gekommen ist. Ich habe mich im Vorhinein ein bisschen durch dein LinkedIn-Profil geklickt und dann ist mir gleich aufgefallen, dass du ja, da schreibst du auch drin, dass du 8 Sprachen sprichst. Da dachte ich mir, wie geht das denn?
Ja, das war mal so ein Hobby neben dem Studium. Also ich bin eigentlich auch nicht in Deutschland aufgewachsen und deswegen habe ich schon mal Deutsch vor dem Studium gelernt, um mich hier für ein Studium bewerben zu können. Und ja, irgendwie ist es dann wie, wenn man eine Sprache gut gelernt hat, dann geht die zweite noch einfacher und die dritte dann noch einfacher. Und irgendwann ist es einfach so ein Selbstläufer sozusagen. Und dann früher oder generell war ich ja schon immer so neugieriger Mensch, was so andere Kulturen oder andere Länder angeht. Deswegen habe ich so auch zum Beispiel während des Studiums mal ein Praktikum in Brasilien gemacht, mal Auslandssemester in Peru und deswegen dann immer wieder weiter irgendwie die Sprachen gelernt. Und nach dem Studium war ich auch ein Jahr in China und daher, ja genau, daher hat es sich so irgendwie auch ergeben mit den Sprachen.
Okay, Wahnsinn. Also du kommst ursprünglich aus Russland, ne? Also deine Muttersprache ist Russisch, dann hast du Deutsch gelernt, also, Portugiesisch. Chinesisch?
Ja. Erstmal ging es natürlich mit Englisch, wie für alle. Und das ist mir schon damals auch in der Schule irgendwie, sage ich mal so, das hat mir gut gefallen. Das ist mir auch relativ leicht gefallen. Und dann ging es los mit Deutsch. Das habe ich mir dann selbst, ja, mehr oder minder selbst beigebracht, um dann mich für das Studium bewerben zu können. Und dann, ja, und dann ging es weiter mit den anderen Sprachen. Ich glaube, die nächste war tatsächlich Italienisch. Und dann habe ich erst mit Spanisch weitergemacht und Portugiesisch. Gut, das waren auch die Sprachen, die ein bisschen ähnlich sind. Dann ging es noch irgendwie einfacher, obwohl einerseits einfacher, andererseits muss ich sagen, dann vermischt man sie irgendwie auch schnell und das ist echt, echt schwer, wenn man zum Beispiel viel Spanisch gesprochen hat, dann Italienisch sauber zu sprechen.
Mhm. Weil man dann durcheinander kommt ein bisschen, ja, mit den Sprachen.
Ja. Das musste ich mir echt dann üben, so bis ich dann die so im Kopf irgendwie sauber trennen konnte. Und ja, dann als letzte Sprache habe ich dann Chinesisch gelernt.
Chinesisch, ja.
Das war so im letzten Jahr meines Studiums. Da dachte ich mir, okay, da habe ich schon einige Sprachen gelernt. Was wäre jetzt so die richtig interessante Challenge? Und außerdem China hat mich immer interessiert als Markt, als Land, als Kultur. Fand ich faszinierend und wollte auf jeden Fall nach dem Studium auch mal hin.
Du hast ja dann auch da gearbeitet, ne?
Genau.
Oder studiert?
Nicht studiert,
gearbeitet.
Ich war da, genau, also das war so Outsourcing, also Produktions-Outsourcing, nicht so wie man das in Berlin eher kennt, Software-Outsourcing,
yeah.
Sondern ja, tatsächlich, ich war da zuständig dafür, dass ich dann so Fabriken gesourced habe und dann für so zum Beispiel Kunden in Europa Produktion nach China auszusourcen. Das heißt dann zum Beispiel mit, dann haben sie so quasi Partnerschaften mit Fabriken, Produzenten in China geschlossen und dort dann so Teil der Produktion oder sogar komplette Produktion ausgelagert. Und das eigentlich für ganz verschiedene Bereiche. Ich fand das super spannend und vor allem, ja, so mitten der Produktion und in China ist das nochmal doch anders als in Deutschland. Auf jeden Fall viel, viel heterogener, sagen wir mal so. Mal sieht man echt so rückständige Fabriken mit extrem viel manueller Arbeit und dann sieht man aber so extrem High-Tech-Fabriken. Das ist natürlich in Deutschland nicht so, weil in Deutschland ist die Produktion modern oder ich sag mal so schon relativ homogen von dem, was ich gesehen habe. Es gibt natürlich mal solche, aber in China ist das manchmal so wirklich wie Tag und Nacht.
Mhm. Hast du dann auch richtig in China gelebt und dann vor Ort dann eben die Aufträge von den europäischen Kunden umgesetzt sozusagen?
Ja, okay, ja, genau. Spannend. Also ich bin dann erst nach Peking gekommen und dann von da aus bin ich aber sehr viel gereist tatsächlich und sehr viel auch nach Südchina und dort dann viel Zeit verbracht. Mhm. Ja.
Und jetzt machst du aber was ganz anderes oder naja, nicht so viel anderes auf jeden Fall. Also der Bereich ist ähnlich, aber jetzt bist du Gründerin und CEO von ZK Systems. Vielleicht müssen wir jetzt einmal noch mal kurz klären, was dein Startup eigentlich genau macht, für alle, die jetzt vielleicht nicht so doll in dem Thema drin sind, und da zähle ich mich auch dazu. Ich habe mir das jetzt so aufgeschrieben, dass sie eine Software entwickelt, mit der Maschinenbauer nicht nur ihre Anlagen, sondern auch so eine Art Abo-Modell verkaufen können. Ist das jetzt so im Kernsatz richtig oder möchtest du da noch was ergänzen dazu?
Ja, tatsächlich so als Vision haben wir das, dass wir eben Maschinenhersteller ermöglichen, digitale Services und Maschinen in Abo- und Pay-Per-Use-Modellen anzubieten. Das heißt, je mehr du nutzt, desto mehr zahlst du, je weniger, desto weniger. So eben flexibles Abo-Modell letztendlich. Aber wir fokussieren uns aktuell vor allem darauf, dass wir Maschinenhersteller oder generell herstellende Unternehmen, auch Maschinenbetreiber ermöglichen, eine papierlose Produktion zu haben. Also das beinhaltet nicht nur Digitalisierung der Maschinen, sondern auch Digitalisierung der Prozesse innerhalb der Fertigung. Also das heißt zum Beispiel, dass auch ein Werker, der an einem Montagearbeitsplatz arbeitet, wo ja keine Maschine dabei ist, trotzdem seine Prozesse in digitaler Form erledigen kann und dass man als Produktionsleiter dann am Ende tatsächlich komplette Transparenz über die Kosten und über die Fortschritte der Werke und der Aufträge haben kann. Das ist, worauf wir aktuell vom Use Case setzen mit unserer Technologie. Und als Vision sehen wir auch, dass es dann so im zweiten Schritt auch Sinn macht, dass das eben Richtung auch flexible Abo-Modelle geht. Nur aktuell sehe ich mehr Bedarf in der Digitalisierung der Fertigung erstmal.
Als ersten Schritt, ja. Aber jetzt mal so bisschen blöd gefragt, was bringt mir denn so ein Abo, wenn ich jetzt, also normalerweise kauft man sich ja eine Maschine und die nutzt man dann einfach so. Also warum brauche ich überhaupt ein Abo für meine Maschine? Mhm. Warum kann ich sie mir nicht einfach nur so kaufen?
Ja, also klar, das geht beides und ich sage auch nicht, das Abo-Modell wird normalen Kauf und Verkauf der Maschinen komplett ersetzen. Das wird nicht passieren. Aber genauso wie Leasing, das ist auch ein Modell, das eben koexistieren wird. Und was das bringt, eben mehr Flexibilität und auch mehr tatsächlich, ich sag mal so, die Bezahlung ist dann mehr maßgeschneidert. Sprich auch so für saisonales Geschäft oder für weitere Modelle, wo der Maschinenbetreiber tatsächlich auch Risiken hat mit dem Kauf der Maschine, weil zum Beispiel dann eine Krise kommt oder ähnliches und dann nutzt er die Maschine auch nicht durchgehend.
Und deswegen kann er sie dann eher so leasen und also dann nur nutzen, wenn er sie braucht. Okay, verstehe. Ich habe mir irgendwie gedacht, eure Software funktioniert ja auch auf Basis von Blockchain-Technologie und das ist, ihr vereint irgendwie eigentlich so die gängigsten Startup-Buzzwords, die man so kennt, also so Internet of Things, Industrie 4.0, Blockchain, Software as a Service, eigentlich total perfekte Kombi aus allen Buzzwords, oder?
Naja, das Ziel ist natürlich nicht, Buzzwords zu betreiben. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen, dass ihr nur auf Buzzwordsuche seid oder so. Es ist einfach eigentlich eine perfekte Kombination ja irgendwie.
Mm-mm. Ja, also ich würde sogar tatsächlich sagen, zwar in unserem Tech-Stack nutzen wir viele moderne Technologien, Also Internet of Things, das ist ja, würde ich mal sagen, sowieso eher so Oberbegriff als jetzt so Technologie-Stack an sich. Oder Industrie 4.0 ja auch. Aber so technologisch sind wir schon modern aufgestellt. Wir nutzen Robotic Process Automation und wir haben auch ein Blockchain-Modul. Ich muss aber sagen, wir sind da sehr kundenzentriert. Das heißt, ich denke, dem Kunden ist es am Ende auch egal, ob da Blockchain eingesetzt wird oder AI oder noch Sonstiges. Hauptsache, man hat daraus einen quantifizierten Mehrwert. Und das ist uns eigentlich auch am wichtigsten. Das heißt, wenn man sich auch unsere jetzt Website anschaut oder unsere so Sales Decks oder wie auch immer, findet man da auch jetzt nicht so viele Informationen zur Technologie an sich, sondern vielmehr geht es um die Use Cases, um den Mehrwert und was hat man davon.
Das heißt, ihr schreibt da jetzt auch nicht so fett drauf, hallo, wir sind ein Blockchain-Startup.
Überhaupt
nutzt
nicht.
Uns mal bitte.
Und es gibt auch, ich muss auch sagen, es gibt auch Use Cases, wo Blockchain keinen Sinn macht und dann werden wir auch die Letzten sein, die sagen werden, okay, dann müssen wir aber Blockchain einsetzen, weil das irgendwie besser klingt. Mhm. Nein, so nicht. Und das ist bei uns auch so je nach Use Case abhängig. Und deswegen, ja, wie gesagt, von Use Case abhängig.
Mhm. Aber ich muss jetzt da nochmal nachhaken, weil ich glaube, also als ich das erste Mal von euch gehört habe, war immer so, ja, ZK Systems ist ein Blockchain-Startup. Das war, damit habe ich das irgendwie so mit euch verbunden. Und in euer Lead-Investor in der letzten, in der Seed-Runde war ja auch ein Blockchain-Investor. Aber jetzt klingt es jetzt so ein bisschen, als ob ihr so ein bisschen von dem Thema abgerückt seid oder es auf jeden Fall nicht mehr so in den Vordergrund gestellt. Was würdest du sagen, schreckt das Thema zu sehr ab?
Ich denke, es ist Folgendes. Blockchain ist einfach ein Teil des Tech-Stacks und es ist auch kein großer Teil des Tech-Stacks. Unsere Technologie läuft weiterhin auf Cloud und ja, da gibt es eben so bestimmte kritische Daten, die für bestimmte Use Cases, wo es eben Sinn macht, für bestimmte Use Cases diese dann fälschungssicher auf Blockchain zu speichern. Aber ich sag mal so, mehr auch nicht. Also keiner wird ja auch so fett drauf schreiben, dass man irgendwie, keine Ahnung, Cloud nutzt oder Internet nutzt, weil das ist so einfach Teil des Tech-Stacks und nicht jetzt unbedingt der Mehrwert an sich. Und ich glaube, das ist einfach so, dass wir sind entstanden 2018, da war noch so der Blockchain-Hype da und gerade in Berlin als Blockchain-Hub letztendlich. Mhm. Deswegen sind wir sehr stark so in den Mittelpunkt mit diesem Thema gerückt. Aber letztendlich war das immer nur ein Teil der Technologie und wie gesagt, aktuell auch abhängig von den Use Cases, die wir umsetzen. Insofern, ich denke, das ist eigentlich, es liegt sogar nicht so stark an uns, sondern an dem, wie Blockchain-Thematik an sich behandelt wurde 2018 oder so.
Weil ihr eben so in diese Hype-Welle so reingestartet seid und dann war das sowas, was man vielleicht auch eher mit euch verbunden hat oder so. Also und du würdest jetzt sagen, mittlerweile ist dieser Hype so ein bisschen vorbei.
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Und deswegen, also es gibt auch, ich würde sagen, schon so Blockchain-Startups oder auch wie auch immer Unternehmen, die auch Blockchain-Produkte haben. Und die wenigen stellen dann so Blockchain wirklich in Vordergrund.
Mhm. Ja. Wie nimmst du das wahr? Wie reagieren eure Kunden da auf dieses Blockchain-Buzzword? Also eure Kunden sind ja vor allem so Mittelständler wahrscheinlich. Sind die da, finden die das interessant oder ist es eigentlich denen auch eher egal, ob da jetzt Blockchain dahinter ist oder nicht?
Es ist relativ egal und wie gesagt, wir thematisieren, also wir stellen das auch nicht in den Vordergrund. Mhm. Daher spielt das relativ wenig Rolle, sage ich mal so.
Mhm. Ihr seid jetzt, du meinst, ihr seid 2018 gestartet. Wie viele Leute seid ihr jetzt mittlerweile ungefähr?
Wir sind so ungefähr 10 Leute zusammen, ja, und sind gerade auch dabei, ja, klar, weiter zu wachsen. Wir haben ja auch in diesem Jahr Finanzierungsrunde geschlossen. Daher suchen aktuell auch nach neuen Leuten, Entwicklern und in anderen Positionen natürlich auch.
das Übliche, ja. Und wie stark hat sich jetzt so die letzten Corona-Monate auf euch ausgewirkt? Ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich das erstmal schwierig war, da an die, an eure Kunden, an die Mittelständler heranzutreten und Verkaufe zu abzuschließen.
Ich würde sagen, für mich, für uns war das eigentlich sehr positiv in Retrospektive, weil das hat uns dazu geführt, deutlich stärker zu evaluieren, was ist heute unabdingbar für einen Mittelständler oder für einen Produzenten, für einen Hersteller. Und das hat uns dazu geführt, zu reevaluieren, welche Use Cases lösen wirklich, wirklich die Pain Points. Weil ich glaube, so in einer Zeit, wo es, ja, vor Corona-Zeit, würde ich sagen, da hat man sich vielleicht leichter getan, auch mit innovativen Themen zu spielen, sozusagen, als Kunde. Oder als Unternehmen.
Das mal so auszuprobieren einfach, oder?
Ja. Genau. Mhm. Und in der Corona-Zeit ist es so gekommen, dass die Unternehmen so für sich die Prioritäten ganz klar stellen mussten. Und das hat wiederum dazu geführt, dass wir unsere Use Cases geschärft haben. Mhm. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir aktuell uns weniger auf die flexiblen Abo-Modelle fokussieren, was sicherlich eben die Zukunft ist, aber erstmal eben in der Vision bleibt, sondern uns viel stärker auf die Fertigungsprozesse angesetzt haben und dort auch einen ganz klaren Need, ganz klaren Painpoint entdeckt haben. Und das gehen wir an. Das, insofern würde ich sagen, das hat uns gut getan. Mhm. Auch wenn so einige Projekte und Aufträge verschoben worden sind in der Zeit. Aber das hatte dann in der Tat unterm Strich einen positiven, ein positives Ergebnis sozusagen gebracht.
Und ihr habt ja auch mitten in der Corona-Zeit jetzt auch erst vor kurzem eure Seed-Runde abgeschlossen im Millionenbereich. Also ist ja auch schon mal ein Zeichen, dass es trotzdem noch weitergeht. Das fand ich ganz interessant. Also ich habe ja einmal diesen FinLab, diesen Blockchain-Investor, dann noch so staatliche Technologiefonds sind, glaube ich, auch mit dabei. Und aber auch Carsten Maschmeyer. Wie kam das denn zustande?
Ja, tatsächlich, also interessante Kombination, wenn du das so beschreibst, ja. Ungewöhnliche Kombination, aber funktioniert eigentlich wirklich super in unserem Setup. Wie es dazu kam, wir waren eben in Gesprächen mit unseren Investoren und es hat eben sehr gut gepasst. Und die alle vier haben sich sehr, sehr gut ergänzt, weil es gibt zum Beispiel welche, die sich so eher auf B2B fokussieren, dann gibt es dann wiederum zum Beispiel Enjoy Ventures, sie fokussieren sich nur spezifisch auf Industrie 4.0, dann gibt es gleichzeitig FinLab, die sich eher auf innovative Technologien wie Blockchain fokussieren und das war so ein Rundum-Paket sozusagen, das sehr gut sich ergänzt hat und natürlich Seed & Speed mit Carsten Maschmeyer, das ist dann wiederum so diese allgemeine Startup-Vision und allgemeines Startup-Verständnis von Sales über Fundraising für die späteren Runden bis hin zu allgemeines Netzwerk. Insofern, also wir sind da sehr glücklich mit unseren Investoren und dass sie sich auch so gut ergänzen.
Also jeder deckt so ein bisschen was anderes ab, ja.
Genau.
Und ist Carsten Maschmeyer mit seiner Investmentfirma, sind die auf euch zugekommen oder habt ihr da den Kontakt gesucht?
Es war so, wir haben bei einem Demo-Day, das war von SAP, wir haben unsere Lösung und unseren Pitch-Deck letztendlich präsentiert und gepitcht. Und da ist unser Investment-Manager von Seed & Speed auf uns zugekommen. Mhm. Und so ist eigentlich auch der Kontakt zu Brandenburg Capital entstanden. War eigentlich durch ein Event, ja.
Aber ein Auftritt bei Höhle der Löwen oder so wäre jetzt nicht für euch in Frage gekommen.
Ich denke auch nicht, dass wir da aufgenommen wären, weil...
Warum nicht?
ich denke, das ist schon so ein Thema, das vielleicht nicht so, ja, Industrie 4.0 und IoT und Fertigungsprozesse, das sind nicht so die Themen, die man sich so mal am Abend so anschaut als Zuschauer von dem Fernseher. Vielleicht irre ich mich auch, aber so ist zumindest meine Annahme.
Wäre mal was anderes gewesen, ne?
Zumindest. Das stimmt, ja.
Aber es ist nicht so super, also auf den ersten Blick nicht so super telegen, würde man wahrscheinlich denken.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde, also das ist eine total spannende Geschichte, weil du hast das Startup gemeinsam mit deiner Mitgründerin Amine Ünal gegründet und ihr seid also zwei junge Frauen in so einem ziemlich harten Tech-Thema, ist ja wirklich auch noch sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Ist das denn oft ein Thema so? Also, dass das, so wie ich das jetzt thematisiere, wird das oft thematisiert bei euch?
Eigentlich nicht. Also so, klar, in Interviews immer merkt man das schon. aber jetzt so irgendwie bei Investoren oder bei Kunden wirklich eigentlich gar nicht. Aber mir ist durchaus natürlich bewusst, dass das jetzt nicht so ganz üblich ist. Wobei, ich sag mal so, das ändert sich ja auch sehr stark. Insofern wahrscheinlich irgendwie in 10 Jahren ist das nicht mal Rede wert, hoffentlich. Aber ja, nee, ansonsten so im tagtäglichen Geschäft ist das eigentlich nie thematisiert. Und ich persönlich denke, ja, ist zwar nicht so üblich, aber letztendlich wird, also die Zeiten ändern sich und das wird dann auch üblicher.
Und hast du das Gefühl, ihr müsst euch dadurch mehr beweisen manchmal?
Ich würde sagen, an sich nicht, aber manchmal durchaus schon. Es ist manchmal so, ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es einen oder anderen, der da einfach skeptischer ist oder, keine Ahnung, Frauen und Tech nicht so ganz im Kopf verbinden kann. Aber von solchen Leuten gibt es auch nicht viele. Das ist wirklich ein minimaler Prozentsatz, der dann wiederum fast nicht redewert ist. Weil die meisten Menschen achten jetzt nicht so stark darauf. Also ich kann sagen, bei Kunden ist es so, solange man den Mehrwert bietet, solange man ein gutes Produkt anbietet, dann ist es eigentlich egal, von wem das jetzt genau kommt. Und solange man natürlich auch persönlich und menschlich miteinander gut klarkommt, das ist auch sehr wichtig. Aber im Grunde dann ist es ja auch nicht so wichtig, ob das Mann oder Frau ist. Und bei Investoren sowieso, ich denke, Investoren sind eben sehr monetär getrieben. Und wenn man erkennt, dass das Geschäftsmodell Potenzial hat, dass die Idee Potenzial hat, dass das Produkt gut ist, dann ist es wiederum egal, von wem das kommt oder ob da Mann oder Frau dahinter steckt. Auch wenn es vielleicht diese, weiß nicht, 3, 4, 5% der Leute gibt, die vielleicht da ein bisschen anders oder skeptischer denken oder einfach bestimmte Glaubenssätze haben. Biases, sage ich mal so. Also hier und da, wie gesagt, hat man schon gemerkt, so von Anfang an irgendwie skeptische Haltung ohne Grund. Dann wird man schon verdächtig, okay, warum eigentlich? Aber es ist ja kein jetzt häufiger Fall.
Ja. Und deine Mitgründerin Amine, die ist ja bei euch so ein bisschen die Entwicklerin, ne? Aber ich habe gelesen, dass du dir auch selber Programmieren beigebracht hast, also Multi-Around-Talent sozusagen. Wie kam das? Also hattest du auch einfach das Gefühl, du musst jetzt da auch nochmal Expertise dir aneignen?
Ja, also ich denke, ich war schon immer sehr interessiert so an technischen Themen oder insgesamt auch so von meiner Arbeitsweise vielleicht eher so, ich sag mal so, Deep Work getriebener Mensch. Das zeigt sich ja auch bei Sprachen, da muss man auch sehr strukturiert und konzentriert an sowas arbeiten. Und deswegen, das lag mir schon so von der Natur der Sache, dass ich das gerne tatsächlich machen wollte und schon vermutet hatte, dass es mir Spaß machen würde. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich tatsächlich den Need gesehen habe, auch dass man viele Prozesse noch automatisieren kann. Das ist mir schon in China aufgefallen, dann natürlich auch später in meinen Tätigkeiten. Und ich wollte da auch verstehen, das Prinzip dahinter. Also ich wollte nicht nur so jemanden finden, der entwickelt und ich davon gar keine Ahnung habe, sondern dass ich den Prozess dahinter auch gut verstehen kann und einfach gut auch mitreden kann und auch zum Beispiel einfach solche einfachen Sachen wie Aufwand richtig einschätzen, ohne jedes Mal zu meinem Entwicklerteam zu laufen und dann zu fragen, wie lange braucht ihr dafür oder wie wird das und das gemacht. Und das ist natürlich unglaublich hilfreich und sogar tatsächlich wirklich notwendig, wenn man in Deep Tech unterwegs ist, dass man zumindest allgemeines Verständnis hat. Mhm. Gleichzeitig will ich jetzt so nicht davor abschrecken. Man kann so auch ohne technisches Studium wie ich habe ja BWL studiert, solche Themen sehr gut angehen. Ich hatte mir einige Programmiersprachen beigebracht, aber ich code jetzt nicht.
Sondern, in deinem Alltäglichen?
Genau, das nicht.
Aber würdest du denn das, ist das was, was du auch anderen Gründerinnen und Gründern empfehlen würdest, die jetzt vielleicht nicht in ihrem jeden Tag, also nicht auf der technischen Seite des Startups arbeiten, sondern eben vielleicht auch eher so wie du im operativen Geschäft, würdest du trotzdem denen empfehlen, wenigstens so ein Grundverständnis mitzubringen?
Ich würde es empfehlen, ja, weil ich das selber gemacht habe und ich weiß, wie sehr es mir hilft. Und das ist, da geht es einfach darum, so erst vielleicht sich ein bisschen Theorie anzuschauen, ein paar Kurse anzulegen, mal was Kleines zu programmieren und dann einfach sehr viel sich mit den Entwicklern und Entwicklerteam auseinandersetzen, an ja, Planning, Dailies teilnehmen und dann auch die Prozesse dahinter verstehen. Aber davor war ich schon so in der Softwareentwicklungsagentur, da konnte ich das alles so für mich eben, dieses Wissen aufbauen, diese Erfahrung. Ich finde, wieso ist das eigentlich wichtig? Weil ich denke, jeder Gründer ist letztendlich ein Produktmanager. Mhm. Also darum geht es ja, erst eben herauszufinden, wo ist der Pain, wie kann man diesen Pain lösen, mit welcher innovativen Lösung und was hat das alles für Potenzial und was sind die Early Adapters, was ist die Masse, die dann später kommt, wie kann man die Masse gewinnen, mit welchen Funktionalitäten und. Und das sind alle so Produktthemen. Und um Produktthemen, sag mal so, gut machen zu können, muss man nicht unbedingt sehr tiefes technisches Verständnis haben, aber es ist hilfreich, weil wenn man einmal zum Beispiel den Pain des Kunden verstanden hat, dann ist es gut, wenn man dann im zweiten Schritt selber sich hinsetzen kann und irgendwie so die Screens zusammenstellen kann oder sich schon mal überlegen kann, okay, mit welchen Technologien und welche Lösung kann ich das so angehen? Ja, daher, ich würde das definitiv empfehlen an alle Gründerinnen und Gründer, so sich das anzuschauen.
Mhm. Und dann für die richtige Umsetzung hast du dann aber Amina an deiner Seite.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch das Prinzip gerade am Anfang eines Startups, dass beide Produktdenke mitbringen und zumindest einer vom Gründerteam dann auch sich hinsetzen kann und das Ganze implementieren, umsetzen kann und das aber auch schnell und auch dann dementsprechend mit dem richtigen und tieferen Verständnis. Und das, diese Rolle hat dann zum Beispiel bei uns eben Amina erfüllt, meine Mitbegründerin.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Das war also an sich tatsächlich nichts Spektakuläres. Wir haben uns bei einem Workshop kennengelernt und dann später haben wir gemeinsam an ein paar Hackathons teilgenommen und so hat es sich ergeben.
So ist auch die Idee dann entstanden oder hatte einer schon mitgebracht von euch?
Das haben wir beide erarbeitet, gemeinsam, ja.
Also ihr habt dann festgestellt, dass ihr beide Lust hättet, was zu gründen. Nochmal, du hast ja schon vorher mal gegründet und dann habt ihr das zusammen, die Idee entwickelt.
Ja, so ungefähr, sage ich mal so. Natürlich, wir wussten schon so die Richtung. Vom Hintergrund her hat es gut gepasst. Ich hatte schon auch Hintergrund in Produktionsoutsourcing und hatte auch schon einmal Startup-Erfahrung gehabt und Gründungserfahrung. Und Amida dann mit deutlich stärkerem technischen Hintergrund nochmal als Softwareentwicklerin, aber auch so eben aus dem Bereich Industrial IoT und wo sie dann auch Projekte eben für Industriefirmen umgesetzt hat. Und insofern, die Richtung war uns schon klar. Wir hatten beide schon eigene Gedanken und Ideen, welche Pains wir sehen, welche Trends wir sehen. Und dann sind wir so zusammengekommen, haben so anhand von diesen Ideen beiderseitig dann unser Startup entwickelt.
Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt, du hast ja schon mal ein Startup gegründet oder sogar schon zwei. Und es waren beides E-Bike-Startups, ja. Mit dem einen bist du dann 2016, hast du einen Exit gemacht. Also jetzt erst E-Bike, jetzt Maschinenbau. Wie kommst du auf deine Gründungsideen?
Also das war ja auch so, dass ich, also zum einen, das Prinzip ist natürlich irgendwo ähnlich. Man muss eben die Nische finden, man muss eben die Pains finden und man muss iterieren. Ich habe zum Beispiel von einem B2C-E-Bike-Startup zu B2B-E-Bike-Startup iteriert.
Weil du gemerkt hast, dass das...
Genau, weil ich dann gemerkt hatte, dass das, also aus verschiedenen Faktoren, aber ja, genau. Und aber ich habe dann schon natürlich so mit dem Startup, das ich hatte, schon sehr viele Produktions- und Logistikthemen eben gehabt, weil das ein Hardware-Startup war. Und daher so die Pains bei den Produktionsprozessen waren mir weiterhin bewusst und die sind dann immer so damals noch, wie soll ich sagen, als Wunsch geblieben, so okay, ich würde gern vielleicht mich eher auf diese Prozesse fokussieren, ja.
Und die E-Bikes, wie kamen die zustande?
Das war eigentlich ganz interessant, also ich war in China und dort fahren ganz viele Leute E-Bikes und E-Scooter und Elektromobilität ist generell ein großes Thema dort. Da war ich noch so frisch von der Uni und ich war eben in meinem ersten Berufsjahr im Bereich Produktionsoutsourcing, wie ich berichtet hatte. Und dann habe ich eben erkannt, gut, in Deutschland sind jetzt E-Bikes auch in Trend, aber allerdings von der Zielgruppe her eher so an Leute 60 plus gerichtet. Und ich habe da einfach die Lücke gesehen, dass es auch was für die jüngeren Leute ist und dass da auf jeden Fall auch Bedarf besteht, aber vielleicht vom Produkt her noch nicht ausreichend abgedeckt.
Das sieht man jetzt total mit den ganzen E-Scootern.
Aber heutzutage, ne? ja, das sieht man so voll.
Ja, und damals, aber 2014 oder wann das war, war ja noch 13, gar nichts. Ja, genau.
Ja, da war gar nichts oder die E-Bikes sahen wirklich so aus, sie waren ja auch konzipiert für die Zielgruppe 60 plus und so sahen sie aus. Das heißt, nicht ansprechend für die jüngere Zielgruppe.
Ja.
Und da hat einfach gefehlt an so, ja, ich sag mal so, urbane Mobilitätsmodellen, die leichter sind, die man so hoch ins Büro mitnehmen kann und wo eben junge Leute, die fahren eher weniger, weil sie nicht mehr fahren können, sondern A, aus Spaßfaktor, B, weil sie vielleicht ins Büro dann nicht so fertig ankommen wollen nach dem Fahrradfahren.
So verschwitzt, ja.
Ja, genau. Und da haben dann wiederum andere Faktoren die Rolle gespielt und deswegen hat es natürlich auch eine andere Produktkonfiguration benötigt.
Glaubst du, dass du damals ein bisschen zu früh dran warst? Weil so gefühlt kam dieser Hype ja erst so 4 Jahre später oder so.
Ja, ein bisschen zu früh und zweitens, das war meine erste so Startup-Erfahrung und davor hatte ich wirklich keinen Bezug zu Startups oder zu Gründungen und deswegen viele Sachen waren mir einfach überhaupt nicht bewusst oder ich kannte sie nur, sage ich mal so, aus Büchern. Und daher war das für mich auch eine sehr, sehr wertvolle Lernerfahrung. Also zum Beispiel, dass natürlich Hardware-Startups viel schwieriger sind von der Skalierung her, von Investorensuche. Also das ist eigentlich so ein Startup 1 und 1, aber zum Beispiel sowas, selbst sowas war mir damals noch nicht bewusst. So.
Aber ich meine, jetzt bist du 31, glaube ich, ne? Und hast jetzt schon 3 Startups gegründet. Wolltest du schon immer Unternehmerin werden oder ist das eher so zufällig?
Ich wollte immer Unternehmerin werden, tatsächlich. Ich also so auch als Teenagerin habe ich gerne irgendwie so Unternehmensbücher gelesen und fand den Gedanken immer sehr spannend und war mir eigentlich immer klar, schon so mit, ich weiß nicht, so mit, ich würde tatsächlich sagen, schon so mit 13, 14 hatte ich schon diesen Wunsch und dem bin ich auch treu geblieben. Wie gesagt, mit dem einzigen Unterschied, so als ich dann vielleicht Teenagerin war, da war mein Wissen einfach nicht so granular und auch später im Studium auch nicht. Mhm. Das heißt, so diese Differenzierung zwischen, was ist ein Tech-Unternehmen, was ist ein Startup, was ist dann, keine Ahnung, Franchise und was für Implikationen hat man alles so dahinter, wie man das gründet und wie man das macht, das alles war mir eben nicht so bewusst. Und daher, wie gesagt, eigentlich so eine ganz einfache Tatsache, dass Hardware-Geschäft nicht so gut skalieren kann. Selbst sowas war mir noch nicht so ganz bewusst. Aber der Wunsch war da und der Wunsch zu lernen natürlich auch.
Das heißt, du hattest dann eher so die schwammige Vision, irgendwie Unternehmerin zu werden, aber jetzt nicht unbedingt so spezifisch ein Tech-Startup oder sowas zu gründen.
Nein, mit 13 ganz sicher nicht.
Das wär auch krass gewesen, wenn du das damals schon, diesen Plan gehabt hättest. Okay, Diana, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben immer, zum Schluss habe ich ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich.
Ah, cool.
Die du einfach einmal kurz beantworten musst. 9-to-5 oder Nachtschicht?
Nachtschicht.
Auch ja. Im normalen Tag, also im normalen Alltag?
Naja, also was ich damit meine, ist so schon, dass man früh startet und sehr spät dann bis spät arbeitet. Weil ich denke persönlich schon, wenn man ein Startup gründet und gerade mit einem Anspruch, mit diesem Startup auch groß zu werden und nicht unbedingt vielleicht nachhaltig kleineres Unternehmen zu führen, sondern wirklich was Großes aufbauen will und mit viel Impact, dann muss man auch dafür sehr stark anpacken und das tue ich auch. Und
Nicht so viel Work-Life-Balance.
Nein.
Okay, dann bringt sich die nächste Frage vielleicht auch. E-Mails am Wochenende oder Rechner zu?
E-Mails am Wochenende.
Allein gründen oder im Team?
Im Team, definitiv.
Seriengründer oder Langzeitchefin?
Langzeitchefin. Ich weiß, das ist zwar mein drittes Startup, aber
jetzt bleibst du erstmal dabei.
Definitiv. Ja. Und ich wollte das eigentlich immer, tendenziell glaube ich, ich hatte auch immer diesen Wunsch, Langzeitunternehmen aufzubauen mit großem Impact. Und ich sag mal so, die ersten zwei, das war meine Erfahrung. Und jetzt bin ich
gekommen, um zu bleiben.
Ja, genau, gekommen, um zu bleiben. Du sagst es.
Auf Events ansprechen oder angesprochen werden?
Ansprechen, würde ich sagen.
Okay. Proaktiv. Aktiv auf die Leute zu.
Na. Ja.
Kopieren oder selbst erfinden?
Selbst erfinden, aber ich denke, man darf das auch nicht zu glorifizieren, weil es gibt auch viele Technologien, die eben gut sind und wieso soll man das Rad neu erfinden? Daher auch zum Beispiel bei Blockchain-Komponente nutzen wir EOS. Insofern ist das jetzt...
Ist auch okay.
Ja, genau.
China oder Europa?
Europa.
Blockchain oder SaaS?
Also SaaS.
Software as a Service?
SaaS.
Wie kaufst du privat ein? Offline oder online?
Immer online. Für offline habe ich keine Zeit mehr.
Bar oder mit Karte? Dann wahrscheinlich
ganz mit sicher Karte. Mit Karte.
Geld anlegen oder ausgeben?
Ist schwer, diese Frage zu beantworten, weil aktuell, klar, als Gründer muss man offensichtlich ausgeben für die Firma und reinvestieren. Und jetzt, wenn du das privat beziehst, ist das ja, sage ich mal so, als Gründer hat man auch nicht so viel Zeit, sich mit einem oder anderen zu beschäftigen. Mhm. Weder mit Ausgeben noch mit Anlegen.
Okay, keine Zeit für nichts. Mikro- oder Selbstmanagement?
Selbstmanagement.
Habt ihr das in der Firma so?
Klar, also wir versuchen, also das ist das, der Wunsch, das Wunschkonzept. Ich soll natürlich auch nichts schönreden. Es ist auch nicht immer so ganz möglich, dass alle sich perfekt selbst managen. Aber das ist normal und menschlich. Und wenn man da zur Unterstützung steht, um Feedback häufig zu geben und da eben mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, dann ist es besser als zu micromanagen, ganz sicher.
Zuckerberg oder Bezos?
Bezos.
Apple oder Google?
Google.
Zebra oder Einhorn?
Einhorn? Was ist eigentlich Zebra?
Bedeutet Zebra das? Ist so für so ein bisschen nachhaltigere Geschäftsmodelle,
so.
Also Firmen, die vielleicht auch ohne Venture Capital auskommen, so dieser neue.
Ah, okay, das war mir gar nicht bewusst, was ich alles verpasse in der letzten Zeit. Aber ja, eher Einhorn.
Dann. Ah ja, Einhorn, okay. Venture Capital oder Bootstrapping?
Schon Venture Capital, weil ich denke, ab einer bestimmten Größe braucht man das, um verstärkt zu wachsen. Aber ich bin auch ein Freund von Bootstrap, um dann zu bestimmten Metriken anzukommen. Zum Beispiel, wir haben auch doch relativ lange Bootstrap, bevor wir unsere Runde zusammen hatten. Und das war auch gut so, weil wir dann auch mit wenig Geld getrieben wurden, effizient zu sein und auch unsere Metriken und unsere Ziele zu erreichen, auch ohne jetzt finanziellen Puffer dahinter zu haben.
Frauenquote, ja oder nein?
Schwierige Frage und ja, gibt es natürlich viele Facetten dazu, aber schon eher ja, weil ich denke, wie gesagt, ein schwieriges Thema, aber ich würde gern, mir wäre ganz lieb, wenn dieses Thema eben irgendwie, sag ich mal so, geändert wird. Und ich denke, das ist einer der Maßnahmen, ganz sicher nicht die einzige, aber einer der Maßnahmen, die da so einen Schub geben könnte.
Mhm. Und zum Schluss hast du noch einen Tipp, welche spannende Person aus der Startup-Szene wir als nächstes einladen sollten in diesen Podcast?
Oh, das ist eine gute Frage, weil ich habe jetzt viele im Kopf. Ich würde tatsächlich sagen, Mariam, den Nachnamen kann ich dir im Nachgang schicken.
Kannst du mir nachreichen, gerne, ja, genau.
Hakobern oder so, ja. Aber Mariam von Softail, sie hat eben ein Startup gegründet und ich finde die Idee mega spannend und auch das ist so No-Code-Startup, wo man dann so eine Web-App oder sogar so einen Marktplatz selber bauen kann, auch ohne technische Skills. Das finde ich einfach sehr, sehr machtvoll als Konzept und sie selber hat extrem viel Erfahrung mit technischen Themen, war auch davor, glaube ich, VP Engineering bei Scout24, wenn ich mich nicht irre. Und ich finde schon das Konzept sehr, sehr stark und auch sehr gute Traktion. Daher würde ich sie gerne empfehlen.
Super, schauen wir uns gerne mal an. Vielen Dank, Diana, dass du hier warst und danke für deine Zeit.
Ja, danke, Sarah. Hat mich auch sehr gefreut.